Von Hintertupfingen bis Winterlohe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.
Es ist wieder Samstag und höchste Zeit, in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber, Alexander Schindler und Frank Battermann.
Guten Tag, es ist schon wieder eine Woche vergangen. Und ja, wenn eine Woche vergangen ist, da kann man dann auf den Kalender gucken. Dann ist meistens Samstag. Und wenn Samstag ist, ist Fernsehschatztruhenzeit. Hallihallo da draußen, hallo Frank.
Hallo Alex, grüße dich.
Und da sind wir schon wieder. Heute ist es was ganz, was Tolles. Denn heute haben wir so eine Sendung wieder in meinem Programm. Ich habe mir mal gedacht, ich gehe ein bisschen back to the roots. Die Ursprungsidee war ja so ein bisschen, dass wir über Sendungen sprechen. Und ich spreche heute mit einem Gast, der eine Sendung moderiert hat, die gar nicht so lang auf dem Sender war, aber mir, also für mich ist es so eine Perle des Privatfernsehens gewesen. Ja? Kannst du dir vorstellen, wen es hier geht?
Also ich habe mich natürlich auf diese Sendung vorbereitet und auch wenn du dieses Interview gleich mit ihm alleine führen willst, freue ich mich mit dir zusammen, denn es ist jemand, den auch ich in meinen Kindheits- und Jugendjahren angeschaut und ein Stück weit auch bewundert habe, denn er ist ein Multitalent, er ist ein Zauberer, er ist ein Moderator und am Ende gar sogar ein Entertainer. Ich freue mich auf Detlef Simon, besser bekannt als Desimo.
Wenn auch ihr einen Gästevorschlag habt, dann schickt ihn uns an mail@fernsehschatztruhe.de.
Halligalli war eine Comedy- und Varieté-Show, die im Jahr 1993 in der Primetime von Sat.1 12 Folgen lang ausgestrahlt wurde. Die Show bestand aus skurrilen Spielen, Aktionen, Mutproben und Streichen mit der versteckten Kamera. Das alles rund um den Moderator Detlef Simon, bekannt als der Entertainer und Zauberkünstler Desimo, seiner Assistentin Biggie alias Drag Queen Gloria Grey, Goliath im kleinwüchsigen Muammar Chirac und St. George dem Erschrecker. Legendärer Teil der Sendung war die sogenannte Drachenbahn, die Rachebahn. Kandidaten konnten in getürkten Spielen Kontrahenten auf die Rachebahn schicken, obgleich es von vornherein klar war, wer die Bahn mit Schleim, Konfetti und Federn absolvieren muss. Heute in der Fernsehschatztruhe Halligalli und dementsprechend auch heute zu Gast der Moderator von Halligalli damals, Detlef Simon Desimo. Hallo!
Hallo, das klang ja gerade richtig schön. Das müsste man mal wieder machen, dieses Halligalli.
Es hört sich nach einem geilen Konzept irgendwie an, ne?
Ja, ja, das war auch tatsächlich sehr, sehr schräg. Also sagen wir so, es gab davor Donnerlippchen.
Ja.
Das war in der ARD die Variante, die eigentlich sozusagen die Basis gewesen ist. Und Halligalli war dann die noch buntere, größere, schrägere Fortentwicklung sozusagen.
Genau. Vielleicht mal, um das bildlich sich vorzustellen. Es war ein Studio aufgebaut wie so eine Art Calypso-Insel, ne? Mit einem Pool, mit Palmen, alles sehr bunt und quietschig und so ein bisschen mit Felsen auch gebaut. So ein bisschen so
90er. Das war völlig Gaga. Ja, ja, also es war unglaublich bunt und diese Drachen bewegten sich auch noch. Also es hatte so eine Mischung aus Schützenfest, Karibikinsel, großer Spielfläche, einem so ein Tunnel, der da war. Das Publikum war auch eigentlich ganz schön eingebunden und diese Bahn selber war ja richtig eine kleine, aufwendige, naja, nicht Achterbahn, aber so in der Art,
fuhr ja, halt doch so kirmesmäßig. Sehr genau. Ungewöhnlich. Also wir konzentrieren uns heute auf Halligalli, aber wir wollen auch ein bisschen natürlich über dich erfahren, wie es denn dazu kam. Ja, also das war auch aus meiner Erinnerung heraus, ich habe dich vorher, ich war da, weiß nicht, 93, da war ich für 10 oder 11, ja, so in der Richtung. Ja, ich bin 83er Baujahr und ich habe dich vorher noch nie im Fernsehen gesehen, obwohl ich als Kind sehr viel Fernsehen geguckt habe. Wie kam es denn dazu überhaupt? Wie kamst du zum Fernsehen?
Ich war erstmal sehr lange beim Radio, bei Radio FFN und habe da meine Ausbildung gemacht und sehr viel moderiert und habe gleichzeitig immer schon gezaubert, seit ich weiß ja, 14 war der erste öffentliche Auftritt, den ich gehabt habe. Und das war natürlich eine gute Schule für so Kindergeburtstage und ganz nah dran und eben sehr viel mit ganz verschiedenen Menschen. Und diese Mischung war halt ganz schön. Denn es gab ein Casting für Halligalli, bei dem ich mich beworben habe, ganz normal. Und dann auch eingeladen wurde, weil die das lustig fanden. Also die haben mich angerufen erstmal. Also ich habe das gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ich bin angerufen worden von der Castingagentur, die einfach gesagt hat, wir suchen mal neue Gesichter und du machst das so Zauberkram und bist radioerfahren und so, ist das was für dich? Und dann habe ich gesagt, natürlich, spannend. Also ich wollte ja schon immer mal Rudi Carrell sein oder wie auch immer die Formel
da war, nicht.
Coolen Kampf.
Aber
Und dementsprechend bin ich dann dahin.
war das aber dann schon so dein Ding, weil du gerade schon sagtest, du wolltest schon immer mal so Routine. Also mir geht's ja auch so, ich habe es nur einfach nie geschafft, ja. Deswegen muss ich heute Podcast machen, ja. Aber
Ich ja auch, wie du gerade
ja,
hörst.
ja.
Ich bin
einfach neu, ja. Wo hat's dich hingeführt, ja? Aber die Frage ist ja, also war das für dich auch als Kind auch schon so der Wunsch zu sagen, da möchte ich, auf so einer Bühne möchte ich mal stehen und ich möchte auch mal im Fernsehen sein?
Das war schon so ein bisschen der Antrieb, als Zauberer eben vor immer mehr Publikum zu stehen. Und ich habe schon sehr gern die große Samstagabendunterhaltung geguckt. Also eben dann einen coolen Kampf, Rudi Carrell. Ich habe auch gerne Hans Rosenthal und Dalli Dalli geguckt und habe immer schon gedacht, wie wäre das da mal dabei zu sein oder eben tatsächlich auch mal zu moderieren. Fand ich schon spannend, aber auch weit weg.
Ja.
Und dann hat sich das jetzt hier halt wirklich ergeben, dass sie anrufen und sagen, willst du dich da vorstellen? Und das wusste ich nicht, wie viele sie eingeladen haben und wie groß die Vorauswahl war. Denn das waren doch wohl eine ganze Menge Leute, die sie da insgesamt eingeladen und im Blick hatten. Und ich war auf der Bavaria dann für dieses Casting und fand das eher ein bisschen albern, wie das alles ablief und habe dann angefangen, das nicht ganz so ernst zu nehmen. Und das so ein bisschen, sagen wir mal, eigentlich das Casting selbst verarscht. Und das war aber offenbar das, was dann der Fernsehchef von Sat.1 damals richtig gut fand, weil da eben unglaublich viel spontan passierte, viel Interaktion mit dem Publikum. Und genau das hat er eigentlich gesucht. Und das hat dann sogar das Konzept der Sendung ein bisschen auf den Kopf gestellt. Denn eigentlich wollten sie sich an einer englischen Version dieses Konzepts beteiligen. Es war eine amerikanische Beraterfirma, die das Ganze konzipiert hat. Das gab es eben schon in England und da hatten sie vier gleichberechtigte Moderatoren. Und der Unterhaltungschef war Stefan Fuchs für Sat.1 damals. Der hat das Band gesehen und dann gesagt, macht mehr mit dem, mal gucken, was da weitergeht. Und ich will den als einzelnen Moderator haben und die drei anderen sind dann eben Assistentinnen mit dabei, haben Sonderfunktionen.
Standen die schon
Und
fest?
das stand zu dem Zeitpunkt noch nicht fest, nee. Also war nur geplant, dass eben vier gleichberechtigte Moderatoren sind und
Ja.
dafür war das Casting. Und
Okay.
dann haben sie angefangen, eben nochmal nach skurrilen Figuren zu gucken, die dann eben sozusagen die Co-Moderation oder die Helfer, die ja, Unterstützenden gewesen sind. Und das war mir gar nicht klar, was das für eine Dimension hatte. Also ich hatte auch gar kein Management zu der Zeit, sondern das lief dann eben alles mehr oder weniger auf Zuruf. Und das machte es ein bisschen naiv. So im Nachhinein muss ich schon sagen, das würde man heute anders gemacht haben. Denn ich war dann auch nicht immer gut beraten. Ich glaube, ich hätte das Ganze sehr viel besser machen können, als es dann letztendlich war.
Ach,
Denn
wirklich? Okay.
ich stand da immer so ein bisschen, ja, ich stand manchmal zwischen den Stühlen. Also wenn es zu unfair und zu schadenfroh wurde, hatte ich halt so ein bisschen das Problem, ich wollte zu nett sein und entweder man macht das richtig oder gar nicht. Und das war damals irgendwie noch gar nicht das Ding. Ich wollte schon gerne mit den Leuten. Und da waren ja so ein paar Punkte, die auch schon durchaus rüde waren. Und da hat man mir schon angemerkt, dass ich da nicht voll hinterstand.
Och, naja, da können wir gleich nochmal so auf. Es ist ja eine Sendung, schönerweise auf YouTube online. Die werden wir auch
Ja.
verlinken, denn es ist wirklich nochmal wert, sich das anzugucken. Und das ist auch genau. Ich hatte damals eine Handvoll auf Video aufgezeichnet und das war die erste. Also die wieder von YouTube ist, das ist auch meine erste Sendung, die ich immer geguckt habe und wie ich in Halligalli eingestiegen bin. Deswegen ist es auch ganz
Ja.
schön. Und weil es dann eine der wenigen auf Video waren. Naja, habe ich es halt dann 100 Mal etwa angeguckt und kenne die noch auswendig und war da sehr erfreut, mich da wieder dran zu erinnern, denn irgendwann hört man ja mal auf, Videokassetten anzugucken. Dann war das dann auch schon
Stimmt, ja.
dieses Casting dann in der Kulisse oder haben die da was aufgebaut oder was stand das schon fest?
Nein, 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 das gab es alles noch nicht. Also sie hatten da tatsächlich in Bavaria so Führungen und hatten ein Studio vorbereitet als kleines TV-Studio. Da kamen immer 20er-Grüppchen rein. Da passierte das Casting mit diesen Grüppchen. Genau, 15er- oder 30er-Grüppchen gewesen sein, weiß ich nicht. Aber man hatte jedenfalls ein echtes Publikum, das während der normalen Führung über die Bavaria dann eben bespaßt wurde von den vorbereiteten Sachen. Und dann wurden die wieder rausgeschickt und die nächste Runde kam und der nächste Casting-Kandidat kam.
Also, okay, das war dann quasi auch gleichzeitig das Testpublikum für euch fürs Casting. War denn
Genau.
jemand dabei, den man heute auch noch kennt bei dem Casting? Also den du jetzt auch schon irgendwie kanntest oder wo man sagt, es waren alles
Weiß
quasi.
ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist weg. Ich weiß nur, ich bin dahin, war in diesem Studio und da sind nicht so sehr viele Bilder, außer eben dieser Kontakt mit den seltsamen Spielen, die ich dann selber nicht ernst genommen habe. Da haben die Leute sich auch drüber amüsiert. Aha, so geht also Fernsehen hinter den Kulissen und das war das, was ich erinnern kann. Ich weiß aber nicht mehr, was wir da gemacht haben. Keine Ahnung.
Ich frage deshalb, denn ich erinnere mich noch, also auf der Folge bei YouTube sieht man auch Stefan Lehmann im Publikum, aber wenn ich deine Webseite genauer angucke, sieht man den sieht man den auch auf einem Foto für, ich glaube, Varieté-Zeiten hieß die Sendung oder hieß das Programm, wo ich auch Stefan Lehmann, glaube ich, meine zu erkennen. Der später ja auch dann Moderator war bei Sat.1 und du hattest als Kandidatin ja, auch mal Sonja Zietlow.
Das weiß ich, weil die ja in dem Film mit drin ist, genau. Also in dem YouTube-Film ist sie mit drin. Ne?
Genau. Und,
ja, mit den verbundenen Augen und so, genau, das ist richtig.
Das war aber nicht als Casting, also das, die war da wirklich im Publikum.
Das war die Sendung, die war im Publikum. Es sind ja da im Publikum immer wieder mal Leute gewesen, die dann da auf der Bavaria in irgendwelchen Sendern da was zu tun hatten. Also da gab es schon lustige Zufälle.
Ja, das ist meiner Erinnerung nach nämlich auch so ihr erster Fernsehauftritt. Und dann ging es aber bei Sat.1 für sie auch irgendwie weiter. Die hatte dann bei verschiedenen Sendungen, dann hatte Hugo bei Kabel 1, sie war, glaube ich, bei Pack die Zahnbürste ein bei Sat.1, hat sie viele Sachen dann gemacht. Also die hat dann, kann man sagen, dass das quasi Halligalli war ihr Start, ne?
Ich habe sie natürlich auf die Karriereleiter geschubst.
Das
war ganz alleine ich in dem Moment. Ne? Ich wusste ja nicht, wer das ist damals, keine Ahnung. Ich war halt eine Zuschauerin.
Okay, also Halligalli. Es ist, du sagtest es gerade, also für mich beschreibt Halligalli und dich als Moderator der Mann mit den bunten Sackos. Oder der Plural ist, glaube ich, Sacki. Ne? Der korrekte Plural.
Die gingen mir auch ganz schön auf den Sacki, diese bunten Sachen. Das war gar nicht mein Ding. Aber am schlimmsten war die Krawatte. So eine Gummikrawatte mit ganz bunten Obst und Zeug drauf.
Banane und Orange.
Ja, verschiedenste. Mega bunt. Das war ganz, ganz übel. Das war wirklich richtig, richtig bunt. Und sowas von, eigentlich alles sowas von 80er. Das ist.
Ja, aber ich dachte immer, dass das so.
Große auch Schulterpolster und alles. Ne?
Ja, aber ich dachte immer, das wäre so dein Style, auch so als Zauberkünstler quasi.
Nee, das war tatsächlich dann da richtig eine Style-Beraterin, mit der wir dann eingekauft haben und die einfach sagte, das muss auch in die Kulisse, das muss bunt und das muss quietschig und das war dann halt auch okay, war ja die Zeit, aber im Nachhinein war ich dann doch ein bisschen ruhiger im Outfit. Und als Zauberer war es immer ein bisschen ruhiger, weil viel zu viel bunte Kleidung ja eher ablenkt von dem, was man dann macht mit seinen kleinen Requisiten und so.
Okay.
Im Fernsehen kannst du dann mal kurz ran mit der Kamera, dann bist du im Detail, dann verpasst du nichts, aber im Live musst du schon aufpassen, dass auch alles gut sichtbar ist.
Du sagtest es eben, dass es, wenn es dann zu schadenfroh dann war, aber das war Teil des Konzepts gewesen, dass es dann für dich so ein bisschen unangenehm dann auch war. Wieso denn eigentlich?
Ich bin doch so netter gewesen. Also das ist so dieses Schwiegersohn-Ding.
Ja, das
weil
stimmt.
Ich habe halt gelernt mit der Zeit vor dem Publikum, auch gerade über den ganzen Kindergeburtstag, Familienfeiern und so weiter, dass es halt ganz wunderbar ist, wenn man mit den Leuten was macht und die haben immer Angst gehabt, auf die Bühne zu kommen. Und meine große Aufgabe für mich war, ihnen die Angst zu nehmen, weil es passiert bei mir nichts. Es gibt einfach viele Zauberer, die führen die Leute auf der Bühne vor. Mhm. Und das ist so das verfestigte Klischee. Und das möchte ich halt nicht und das war mir schon ein wichtiges Anliegen. Und diese Sendung führt die Leute vor. Und ich habe irgendwie dann so ein bisschen diesen Spagat gehabt. Ich selber will ja mit ihnen, aber die Sendung führt teilweise vor. So, wie kriege ich das dann gebacken?
Okay. Wie lief das dann vor der Sendung ab? In der Regel beim Fernsehen macht man ein Warm-up und das Publikum mal so ein bisschen darauf vorbereitet werden. Die Sendung kannte ja keiner. Ihr habt ja da so staffelweise das erstmal vorproduziert, vermute ich jetzt mal alles. Und irgendwann ist es dann mal als komplettes Paket dann ausgestrahlt worden. Das heißt also.
Es war noch nicht klar, welche Sendung wirklich die erste sein wird, zum Beispiel.
Genau. Und ihr habt alle aufgezeichnet und später sind die dann ausgestrahlt worden. Das heißt, keiner, der im Publikum saß, wusste, was auf ihn zukam, weil keiner die Sendung kannte. Wie habt ihr das denn organisiert dann vor der Sendung? Die Leute darauf vorzubereiten, weil es war schon so, abgesehen von Donner Lippchen, aber war es das schon sehr radikal und neu, was ihr da gemacht habt, eben gerade mit diesem Vorfilm, mit diesen aufwendigen Spielen, dieses Verarschen ein bisschen. Am Schluss kam zwar immer ein Preis raus, aber das wussten ja die Leute alle gar nicht. Ja? Wie habt ihr denn so die Leute darauf eingespielt, was heute passieren wird?
Das blieb auch da fast ein bisschen offen. Also wenn ich das richtig erinnere, war das Warm-up tatsächlich auch mit mir. Mhm. Im Sinne von, das hat der Gottschalk auch immer selber gemacht. Also das ist natürlich immer eigentlich ein Warm-upper da gewesen. Aber da ist dann erstmal der Kontakt zum Publikum da gewesen, dass sie mich auch kennenlernen. Das ist ja richtig gewesen. Und dann haben wir natürlich ein bisschen neugierig gemacht, wie aufwendig das war. Und da sollen sie mal drauf achten und so, weil diese Filme waren ja auch irre. Mit dem Erschrecker, der da teilweise in der Tiefkühltruhe lag und so Stan und so auch George. Da rausgeschossen ist. Der Stan George. Der aber dann wirklich, das musste gecastet werden, das Publikum sozusagen, sie nicht einen Herzattacke kriegen. Also überleg dir mal, da kommt jemand aus tiefgefrorenen Fischen auf dich zu.
Ja, ja.
Da mussten wir schon sicher sein, dass das gesunde Leute sind, die da erschreckt werden. Das war schon eine große Recherche manchmal vorher. Also es gab ein paar Zufallsgeschichten, wenn er irgendwo hinter einer Mauer war und Leute angetickt hat mit einem langen Stab, das ist ja nicht schlimm. Aber bei einer schlimmen Geschichte, da musste man wirklich vorher checken, dass die Leute gesund sind. Und nicht so schreckhaft, dass sie wirklich einen Herzkasper kriegen.
Das waren jetzt aber klassische versteckte Kamerafilme, ja?
Ja, aber eben auch ziemlich extrem. Also mit dem St. George's war schon teilweise sehr heftig, auch in Vorbereitung. Und ja, sehr, sehr schnell geschnitten. Also es war ja nicht, oh, wir haben das und das vorbereitet, sondern es ging ja einfach nur, bam, ging jemand rein, wurde erschrocken, zack. Und das war es dann. Das war sicherlich in der Taktung neu und dann natürlich die schrägen Figuren, die da waren, waren neu. Dieses aufwendige geheime Training, das war ja auch der Hammer.
Auch eine Rubrik?
Eine Rubrik, die neu war und wo Zuschauer, Zuschauerinnen eben ihre Familie oder Verwandte oder sonst wen überraschen konnten mit einer Fähigkeit, die sie heimlich gelernt haben. Teilweise haben die da wirklich Ängste überwunden, wurden dann über irgendeinen Vorwand in das Studio eingeladen. Die Familie wusste überhaupt nicht, worum es geht. Und dann kam Oma an und war plötzlich im Studio in Karate-Kostüm und hat einen Stuntman verprügelt, nachdem sie vorher mit so einer Seilbahn reingefahren ist. Die sind ausgetickt. Oder die Frau, die unglaubliche Angst vor Schlangen hatten, die plötzlich als Schlangenbeschwörerin aufgetreten ist. Und die Familie saß dann drumherum, weil wir sie unter einem Vorwand aus dem Publikum geholt haben. Die waren dann das Live-Publikum, hatten eine Funktion, mussten die Flöte spielen, was weiß ich. Und das fand ich immer super, weil das war eine echt positive Geschichte. Die haben halt überrascht mit einer Fähigkeit, die ihnen keiner zugetraut hat. Ja. Das war für mich eines der Highlights, weil es auch eben sehr aufwendig war mit diesem Training vorweg.
Wie weit warst du immer in solchen Geschichten eingebunden? Also hast du da die Leute auch vorher kennengelernt oder warst du dann wirklich so, das eine war Produktion und Redaktion und die haben das gemacht und du bist dann zum Dienst erschienen oder wie war das für dich dann?
Das war die Redaktion, ich wusste natürlich inhaltlich, was kommt, habe die Leute dann vor der Sendung kennengelernt, aber ich war nicht in den Produktionen und in dem Training beteiligt, denn dazu haben wir viel zu viel anderes gemacht, das war alles viel zu eng vom zeitlichen Ablauf her. Also ich war dann auch teilweise in Hannover, das Studio war noch gar nicht fertig, das Training funktionierte aber ja schon. Und dann kam ich irgendwann dazu, da ging aber gleich die Produktion los. Also das war tatsächlich ein bisschen getrennte Baustellen, die dann erst in der Zeit da vor Ort zusammengefügt wurden.
Wie lange habt ihr denn produziert für diese 12 Folgen?
Wenn ich das noch wüsste. So. Das ist schon eine ganze Weile gewesen. Also wenn ich jetzt raten sollte, irgendwas mit 3 Monaten hätte ich in Erinnerung.
Ach, oder doch, okay. Vielleicht auch noch ein
bisschen. Weil aber
häufig macht man ja solche Sendungen, macht man so 2 am Tag oder sowas, aber die wirkt mir so aufwendig, dass ihr wahrscheinlich eine pro Tag also einen Tag für eine Folge gebraucht habt, oder?
Erstmal gab es einen Tag Proben und dann konntest du darüber nachdenken, noch einen Tag zu brauchen. Also 2 Tage auf jeden Fall. Ja.
Also so eine Aufzeichnung, aber definitiv einen ganzen Tag, weil das ist, ihr habt dazu aufwendige Spiele aufgebaut und...
Ja, Moment, die Aufzeichnung selber, das Publikum haben wir nicht überfordert. Wir haben dann tagsüber immer noch weitergeprobt und dann war es aber schon eine Show, die quasi am Stück durchlief, wenn nicht irgendwelche Pannen waren.
Ah, okay.
Es war nicht dann wieder langer Umbau, es war nicht RTL-mäßig, wie die zu der Zeit produziert haben, dass sie sagen, so, dann haben wir was und jetzt warten wir eine halbe Stunde und bauen alles um und wir drehen es jetzt nochmal, bitte tut nochmal, als ob ihr es nicht gesehen habt und dann dauert das Ganze 6 Stunden oder so.
Ja.
Sondern wir haben schon versucht, das quasi in Echtzeit durchzukriegen und wirklich auch so ein Showgefühl zu haben.
Ja, das ist aber auch cool, weil ich war mal vor einigen Jahren bei Joko und Klaas für die kleinsten Umbauten, so ein Pult reinschieben oder sowas, hatten die eine Dreiviertelstunde Umbauzeit gebraucht zum Beispiel.
Das finde ich halt unmöglich. Und das lag aber auch natürlich daran, dass beide Regisseure sehr, sehr erfahrene Live-Regisseure gewesen sind. Also die hätten das Ding auch einfach am liebsten live gemacht.
Sascha
und
Arndt.
Es war wichtiger, Sascha Arndt und Claudi Fröhlich waren das damals. Und Sascha war für mich auch wirklich eine absolute Orientierung an allem Möglichen, was dann mit Fernsehen und Unterhaltung zu tun hatte. Also der war wirklich toll.
Ja.
Der war unglaublich souverän, selbstverständlich, hat mir ganz viel auch von meiner Nervosität genommen, weil er einfach klar gemacht hat, du machst, was du machst und das machst du gut. Wir folgen dir einfach. Ich werde dir jetzt nicht allzu viele Kameras sagen, sondern du machst und wir folgen. Und das machen wir live. Und er wollte immer diese Live-Atmosphäre haben. Und das kam mir natürlich extrem entgegen, dass es dann eben einfach auch mit dem Publikum war und ich gar nicht so viel auf die Kamera achten musste, sondern an manchen Punkten ganz bewusst jetzt mal den Zuschauern was erzählen.
Ja, das ist, glaube ich, ein Privileg.
Ja, absolut.
Ja, weil, also, und Sascha Arndt, der ja lange Zeit, eigentlich bis kurz vor seinem Tod quasi, Wetten, dass gemacht hat und mit Elstner, Gott, eigentlich mit fast allen, bis auf Lanz, ne? Und unzähliger. Bei Sascha Arndt ist, glaube ich, der große Vorteil, dass der nicht nur Show, also nicht nur Samstagabendshow machte, der hat ja auch vor Boyard als Abenteuer Spielshow, also die mehr oder weniger nicht geskriptet, aber halt keinem Showcharakter entsprach, sondern mehr so einem Doku-Stil, Doku-Show-Stil entsprach. Also ganz, ganz, ganz viel. Wenn du
er war ein großes Spielkind bis ins hohe Alter. Er hat einfach unheimlich viel Spaß am Spiel gehabt, das ja. Fernsehen für ihn dann auch war. Hochprofessionell, ja. aber trotzdem ein Spiel und trotzdem ganz nahbar. Und das war eben so der Gegenentwurf zu, ich habe es jetzt an RTL, ist jetzt gemein gesagt, es ist ja eigentlich diese ganze Holland-Art gewesen. Also Jupp van den Ende, ja. diese Produktionen, die einfach nur noch das Publikum als Klatschspiel gehabt haben. Und das wollten wir halt gar nicht. Sondern wir wollten das Publikum als Publikum haben.
Ja, ich hörte aber
und
auch,
unterhalten.
Ich hörte aber auch, dass, also zum Beispiel 100.000 Mark Show war ja so zu der Zeit in de Mode oder Traumhochzeit. Ja, die haben wirklich so 6 Stunden oder sowas haben die da produziert.
Ja.
Und haben das Publikum zwar gut versorgt, aber es war, gut, ich meine, es waren aber noch aufwendigere Spiele. War das dann aber auch von dir, dass du sagtest, ich muss ja auch solche Sachen auf der Bühne ja auch mehr oder weniger live von Tape machen. Da kann ich ja auch nicht sagen, so, seit wartet mal kurz 15 Minuten, bis wir den Umbau hier gemacht haben, dass das auch dir ganz besonders wichtig war und das dann auch vielleicht ein bisschen dein Einfluss war, dass man das so gemacht hat? Wenig geschnitten?
Das war, für mich kannte ich es gar nicht anders, natürlich, weil ich ja immer nur aus live kam. Also ich hatte eine Produktion anders erlebt. Ich war vorher mal bei Sat.1 Showmaster. Oder war das
RTL?
Nee, das war RTL.
Das war aber so ein Casting, ne?
Das war so eine Casting-Show.
Mit Werner Schulze-Erdl.
Ja, ganz genau. Und das war ganz nett, weil der hat mir dann auch ein bisschen den Floh ins Ohr gesetzt, sowas könnte mal funktionieren mit Fernsehen. Weil ich habe da zwar nicht gewonnen, aber er meinte, das ist ganz lustig, weil du bist eigentlich der Selbstverständlichste von allen gewesen. Da müsste irgendwann mal was passieren. Und das ist ein ganz schönes Kompliment gewesen. Aber das war halt auch so eine Produktion hollandmäßig, wo ganz, ganz viele Pausen zwischen waren und wo du eben eigentlich nur funktionieren musstest.
Also, ja, schreckt das dann nicht ab? Ne? Wenn du, also das ist so, auch die ersten Male, wo ich dann beim Fernsehen dann so im Publikum und sowas saß, schreckt das dann, mein gut, ich hatte immer das große Glück, dass ich gerade so die ersten Fernseherfahrungen immer Samstagabend schon mäßig, die ja eben live produziert wird, aber als ich dann bei den ersten Aufzeichnungen auch mal dabei war, schreckt das dann nicht ab, wenn man, wie bei Showmaster zum Beispiel, und denkt man, okay, das ist da, wo ich hin will?
Ja, spannend ist es ja trotzdem, wie die ganzen Gewerke dann funktionieren und so weiter. Das Problem ist bei solchen Sachen, bei so einem Wettbewerb, wenn du nicht selber wirklich mit allen Wassern gewaschen bist, weißt du ja nicht, dass eigentlich da auch durchaus Fäden gezogen werden, die nicht öffentlich laufen. Mhm. Und ich war halt sehr naiv und habe gedacht, naja gut, natürlich wird das alles ganz fair und gut verlaufen, aber manche haben halt ein Management, manche haben keins und erstaunlicherweise gewinnen dann immer die mit dem Management. Das ist dann so.
Okay, also das war dann mehr oder weniger, war das dann deine erste Fernseherfahrung, damit mit Werner Schulze-Erdl auf der Bühne für dieses Casting da zu stehen?
Genau, das war diese Holland-Produktion und das war natürlich auch super spannend, aber das war auch schwierig. Und ich habe auch später das Problem gehabt, also als dann Halligalli weg war, habe ich noch einige andere Sachen gemacht und auch journalistische Formate moderiert und mich hier und da nochmal für Shows beworben im Casting. Es hörte dann tatsächlich in dem Moment auf, als dann jüngere Produzententeams ankam und sagt, jetzt hör doch mal auf mit der Ironie, das geht alles überhaupt nicht und dann letztendlich den Stil, den ich so vertrete, ja. einfach nicht haben wollte. Und ich kann mich da nicht in eine Fernsehschablone einpassen, da muss ich schon mein Ding machen.
Ja.
Und dementsprechend habe ich dann gesagt, nee, ich höre auf, mache keine Castings mehr und dann ist es das eben. Also mache ich lieber mein eigenes Ding.
Okay, wir kommen gleich nochmal so ein bisschen auf die Zeit nach, Halligalli. Als es dann fertig war, die 12 Folgen waren abgedreht, ja, es wurde dann ausgestrahlt. So unerfolgreich war es ja auch eigentlich gar nicht. Also, ja, wie es halt in den 90ern war, ne, schlechte Kritiken, aber jeder hat es gesehen irgendwie. Ne?
Also, das waren ganz schöne Verrisse, ja. Das ist lustig.
Das 4-gegen-Willi-Prinzip.
Das ist aber wirklich lustig, weil ich war ja bei Radio FFN und habe da auch weiter moderiert zu der Zeit.
Okay.
Also das war zwar die Produktion und Fernsehen, aber ich war trotzdem immer noch freier Mitarbeiter, habe Sendung moderiert und Olli Kalkofe war zu der Zeit bei FFN mit der Matschscheibe und hat eben die ganzen bösen, super, super bösen Verrisse gemacht. Jetzt lief also die Premiere von Halligalli. Olli Kalkofe hat einen ganz bösen Verriss gemacht und ich war der Moderator der Sendung.
Wusste er das nicht oder war das Absicht?
Es hat sich einfach so ergeben und so waren wir aber auch drauf bei FFN, dass wir gesagt haben, ist doch völlig egal, ist eigentlich lustig, wenn du es so nimmst. Und ist ja auch nichts Persönliches, es ist ja sehr drüber, das Ganze. Und so konnte ich also voller Suffisanz meinen eigenen Verriss ansagen. Das ist eine Situation, die man sonst nicht hat. Das war schon sehr
lustig. Aber weißt du noch, wie es Olli Kalkofe verrissen hat?
Ja, gut aufwendig, also liebevoll. Das ist ja eigentlich, das ist ja eine ganz liebevolle Hommage,
Ja,
wenn
ja.
er einen Ferris macht.
Ich habe
Kann
welche.
sehr, sehr böse sein, wenn er wirklich sauer ist, aber er hat halt die wunderbaren Zaunschnipsel da reingesetzt und die ganze Nacht durchgeschnitten und getan und gemacht. Also einfach liebevollst, lustigst kommentiert.
Aber es ist ja lustig, weil Halligalli, die war ja lustig. Es gab ja eigentlich gar nicht so unfassbar viel zu kritisieren oder was man irgendwie in den Kakao ziehen hätte können. Es war ja lustig.
Ja, und wenn es das Outfit ist und wenn es ein Versprecher ist und wenn es ein doofes Spiel ist, also findest natürlich immer was
Okay.
bei dieser ganzen Geschichte. Das ist kein Problem. Da glaube ich, ist aber Olli auch genial, ja, einen guten Weg zu finden, dass dann auch alle sagen, ja, genau.
Ich glaube, bei dir war der Vorteil immer, dass du nicht künstlich lustig sein musst, weil es einfach so aus dir raus sprudelt.
Ja, also ich bin einfach ein ganz optimistischer Mensch, ein ganz fröhlicher Mensch und habe das tatsächlich auch gemerkt, weil die haben natürlich auch einen Autoren da gehabt.
Ja.
Das war Jackie Drexler damals, der
Ja.
dafür eingekauft war. Und der hat dann nach einer Weile aber gesagt, während der Proben und so, du, das bringt nicht viel, wenn ich dir was schreibe. Machst du eh nicht. Und du machst das ja eh spontan, dann bleib mal dabei. Ich kann dir hier und da mal ein Stichwort geben, was eine gute Idee ist. Aber das Thema war dann durch. Also ich habe da nicht mit Autor gearbeitet.
Ja,
Das ging
Jackie
von ihm
Drexler
aus.
durften wir im Podcast auch schon kennenlernen. Und genau, so einer ist Jackie Drexler. War ich mich mal ganz überrascht, weil er auch für Caroline Reiber zum Beispiel Sachen geschrieben hat und für mich Jackie Drexler so der
Ja.
Comedy-Autor immer so ein bisschen war.
Die alten Haudegen, die sind ja alle sehr breit aufgestellt. Das ist ja, Ressler ist so ein Haudegen, Stefan Fuchs ist so ein Haudegen, der dann jetzt ab und zu nochmal wieder Redaktion und Autorenarbeit gemacht hat für immer wieder sonntags. Also das
Ja.
ist wirklich ein sehr breites Spektrum.
Ja. Halligalli war dann irgendwann mal rum. Ihr habt euch dann auch angeguckt. Wie hast dann du in der Rückschau, sicherlich hast du dann mal die ein oder andere Sendung von dir selber angesehen, oder?
Ja, wir haben die erste Sendung dann hier schöne Party gefeiert und Freunde eingeladen und das alle gemeinsam geguckt und fanden das dann auch erstmal lustig und das war auch schön. Waren dann natürlich ein bisschen von nur Kritik Verriss geschockt, haben dann wieder gesehen, läuft aber ganz gut und
Ja.
so war es dann eigentlich letztendlich in Ordnung, sollte ja auch weitergehen. Das ist ja das Eigentliche, was wirklich dann traurig ist, weil es war recht teuer.
Ja.
Es wurden dann aber gleich nochmal 6 Sendungen gegen die Sportschau gesetzt von den 12, die einfach als Wiederholung liefen, weil es eben angefangen hat, sich
Ja.
durchzusetzen. Und
Ja.
wir dachten, dann versuchen wir es nochmal auf einem anderen Sendeplatz mit den gleichen Sendungen. Und es sollte dann eigentlich eine Fortsetzung geben, eine weitere Staffel. Die
Aber.
Produktionsfirma hat sich sehr gestreckt, um das günstig zu gestalten. Also haben wirklich überall Abstriche gemacht, aber das Studio stand ja schon. Also das Teure war ja schon erledigt. Und dementsprechend wäre es einfach für, naja, jetzt nicht einen halben Preis, aber sehr viel weniger
Preiswerter.
produzierbar gewesen. Sehr viel preiswerter. Und das wurde aber dann nicht gekauft von Sat.1, weil der Unterhaltungschef, der Stefan Fuchs, war inzwischen abgelöst worden. Und zwar schon bevor die Sendung losging. Das heißt, die war eingekauft, wurde produziert, aber er wurde abgelöst. Und wir waren schon in der PR für die Sendung gar nicht das geliebte Kind, weil der neue Unterhaltungschef uns nicht adoptiert hat. Also es gab nicht so viel
Super.
Off-Promo und wir waren nicht so präsent, wie man eigentlich beim Start einer so großen Sendung gewesen wäre. Und so sind wir eigentlich am ausgestreckten Arm verhungert bei der ganzen Geschichte. Und eine Fortsetzung gab es dann eben auch nicht, obwohl die Quote besser war, als die sich das da eigentlich gedacht hatten in der neuen
Ja,
Unterhaltungsredaktion.
genau, und
So erinnere ich mich.
das hat mich auch gewundert. Also bei uns in der Klasse, in der Schule, das hat jeder, also wir kannten das wirklich. Also und das heißt ja, was, wenn sich das Kinder haben, das lief am späten Abend, ja, das ist ja eigentlich, ich habe wegen dir habe ich Fernsehverbot gekriegt. Ich habe,
Ah,
ja,
warum?
meine Mutter hat mich dabei erwischt. Ich hatte damals so ein, von meinen Eltern ganz alten Schwarz-Weiß, also ich konnte den bunten Sakki nicht sehen, ne? Und für mich war zuerst der Pool lange Zeit so grüner schleimmäßig in der Vorstellung, war aber ein ganz normaler Pool, weil ich nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher bei mir auf dem Zimmer hatte. Und
Ei,
ja, und meine Mutter hat das mal irgendwann mitgekriegt, dass ich das heimlich gucke, dann wurde mir der Fernseher weggenommen. Aber wir hatten zum Glück dann Videorekorder. Aber da hatte ich eine Woche Fernsehverbot. War aber okay, weil lief in der Woche wieder.
ist mal eine ganz andere Art, von der Mutter erwischt zu werden, dass es unangenehm ist.
Das,
Das klingt
ja, unangenehm war es dann nicht, es war nur ärgerlich, ja.
gut. Na gut, dann war das
Ja,
ärgerlich und das Unangenehme kam ein paar Jahre später.
der Sohn hat Desimo angeguckt. Ja, für dich ging es aber ein bisschen noch weiter. Also Fernsehen war für dich noch nicht ganz weg. Ja, es gab noch die eine oder andere Station, was ich aber nicht verstanden habe, warum Frühstücksfernsehen? Wie kam es denn zum Frühstücksfernsehen für dich?
Da war einfach derjenige, der
Notarmband.
mich damals war, FFN, war der Chefredakteur zu Sat.1 gegangen und der kannte mich halt noch von FFN und dementsprechend bin ich da mit in die Auswahl genommen worden.
War das was für dich?
Absolut. Ich hatte ja eine wirkliche journalistische Ausbildung gemacht. Das ist ja das Zweigleisige, was ich da immer so gefahren habe. Auf einer Seite der lustige Zauberer und auf der anderen Seite habe ich sehr ernsthafte politische Interviews geführt bei FFN in der Morningshow. Damals hieß das noch nicht Morningshow, das war die Frühsendung mit mindestens dann zwei politischen Plätzen oder
Ja.
inhaltlich relevanten Plätzen in einer Stunde. Das war was ganz anderes als Privatradio heute. Und da habe ich mein Volontariat gemacht und wollte eigentlich wirklich ernsthaft Journalist werden und eben sonst als Desimo lustig zaubern. Ich musste das nur irgendwann dann mal aufgeben, weil mich jemand gefragt hat bei einem Auftritt: Hey du Desimo, du klingst genauso wie dieser Detlef Simon bei Radio FFN. Und da habe ich dann gemerkt, das geht nicht in zwei verschiedenen Leben. Das funktioniert nicht. Und das war damals immer noch getrennt. Du machst entweder Unterhaltung oder du machst Ernst. Heute ist das ja anders. Also heute kannst du ja auf beiden Schienen fahren, als Moderator oder als Journalist.
Ah, ja, aber Desimo war nie wirklich die Kunstfigur, oder?
Nee, das war schon aus mir heraus. Also ich war
Genau.
ja der Zauberer. Das
Genau.
ist ja auch sehr nah dran an mir, was ich da auf der Bühne mache. Das
Genau.
ist kein großer Unterschied.
Genau,
Also.
das stelle ich mir auch so vor. Ja, hat mich jetzt ein bisschen gewundert, weil ich habe mir jetzt so vorgestellt, du brauchst das Publikum, du brauchst dieses Live-Gefühl und dann so beim Frühstücksfernsehen weiterzumachen, das war dann so ein bisschen, ja, nicht ganz verschwinden aus dem Fernsehen, wenn man noch so das halbe Bein noch so ein bisschen mit drin hat. Das wäre so meine
Ja, es hat
Vorstellung.
sich da. Im Nachhinein könnte das aussehen wie eine Karriereplanung, aber es war tatsächlich einfach der Eiko Bachholz, der mich dahin geholt hat. Und das fand ich spannend. So habe ich gelernt, bei ihm vor allem ja auch gelernt.
Ja.
Also da fühlte ich mich dann auch sehr aufgehoben.
Ja. Du hast vorhin gesagt, dass du dich dann nicht mehr weiter für Castings beworben hast. Ja, weil dir dann, ich glaube, du hast vorhin gesagt, dass dir das dann doch zu komisch dann vorkam mit den. Also, nee, die konnten mit deiner Art nichts mehr anfangen.
Ja, es war einfach dann eine andere Generation, die was anderes wollte und ich wollte mich da nicht einpassen. Das wäre mir zu künstlich gewesen.
Ja, aber wir sprechen ja
Sondern
schon
ich.
so von Mitte, Ende der 90er Jahre dann so ein bisschen. So die
Es hat noch
beginnen.
eine Weile gedauert tatsächlich.
Ja.
Ja, ich habe dann den Spezialclub habe ich gegründet, jetzt vor 20 Jahren im Herbst.
Ja.
Also das ist ja dann auch schon ein paar Tage her, aber das war ein ganz entscheidender Faktor.
Ja. Und der hat dich dann dazu gebracht, quasi auch dem Fernsehen so ein bisschen den Rücken zu kehren und wieder mehr bühnenkonzentriert unterwegs zu sein. Ich habe es leider, du
Ich habe
bist
die
ja auch.
ganze Zeit Bühne gemacht.
Ja.
Das war gar nicht die Frage. Wir waren sogar noch in Sat.1. Auch lustig, weil ich da auch wieder mich selbst anmoderieren konnte, weil es dann da eine Sendung gab, wo wir Weltmeister geworden sind mit zwei Kollegen zusammen in Comedy-Zauberei in Japan. Und da gab es dann eben Filmmaterial und Empfang am Flughafen. Und das war alles ganz niedlich. Aber da war ich eben der Moderator, der den Weltmeister ansagt, der ich dann selber gewesen bin. Das ist irgendwie offenbar Running Gag gewesen. Aber der ist jetzt vorbei inzwischen.
Ja, hättest dich ja auch selber interviewen können.
Da wird es dann schizophren. Aber da war ja zum Beispiel Andrea Kiewel dabei und da konnten wir uns gut austauschen und Spaß gehabt.
Dann hat sich dich dann interviewt. Gibt das Schönes von Helge Schneider auf einer DVD, da interviewt Helge Schneider sich selbst. Das ist echt lustiger, als man sich das vorstellt, erstmal, ja.
Bei ihm kann ich mir das sehr gut vorstellen, tatsächlich, ja.
Ja. Spezialclub. Das ist ja noch die große Bühne und auch der Quatsch Comedy Club. Was magst du im Spezialclub? Was war die Intention, den Desimo Spezialclub zu gründen? Das ist auch so
Ich
eine
habe
gewisse
immer als.
Verantwortung. Du mietest da ja ein Theater
Ja,
für sehr, sehr lange Zeit. Das ist ja auch eine Verantwortung,
nee,
Kosten.
immer nur für den Tag tatsächlich. Also, das Theater mieten wir immer nur für den Tag, an dem wir spielen. Ansonsten ist es weiterhin Kino.
Ach
Das
so.
ist schon mal sehr praktisch. Und das ist sehr schön, weil wir da sehr viel Freiheiten haben. Wir konnten Technik reinbauen, alles Mögliche. Das ist mit der Zeit alles super professionell geworden.
Ja.
Ging einfach los mit: Lass uns doch mal einmal im Monat eine lustige Mixshow machen. Und der Grund war, Quatsch Comedy Club war in Hamburg viele Jahre und wir sind oft aus Hannover hingefahren und haben uns das angeguckt. Und ich habe immer davon geträumt, auch mal ohne Requisiten das machen zu können. Stand-up ist halt was ganz anderes als Zaubern.
Ja.
Und moderieren ist auch wieder was ganz anderes als Stand-up.
Ja.
Und dementsprechend habe ich da so meine ersten Schritte gehen dürfen. Und es ist ganz lustig, weil so 10 Jahre Spezialclub hat mir der Quatsch Comedy Club geschenkt, den Mitschnitt meines ersten Auftritts, den ich damals da gemacht habe.
Im
Und der
Quatsch
war schon
Comedy
ziemlich
Club.
peinlich. Ja, im Quatsch Comedy Club in Hamburg.
Okay.
War sehr peinlich und unangenehm und sie haben aber trotzdem an mir festgehalten. Dann durfte ich mich da weiter ausprobieren und moderiere da inzwischen auch schon seit vielen, vielen Jahren die Shows. Also Live-Shows öfter mal. Also das sind
Ja.
viele Moderatoren, aber ich bin eben einer davon. Und die sind weggegangen aus Hamburg nach Berlin. Und
Ja.
das war für uns dann der Grund zu sagen, lass uns doch dann wenigstens auch sowas machen. Denn wir können ja nicht immer nach Berlin fahren, um eine Show zu gucken. Habe im Quatsch angerufen, würdet ihr das okay finden, wenn wir euer Konzept klauen? woraufhin sie dann sagten, ja, wenn wir okay finden, wenn du Adressen brauchst, sag Bescheid und mach das, es ist okay.
Ah ja, okay, super. Das ist sehr liberale Einstellung, ne?
Nein, es ist einfach noch so, dass einige natürlich das Konzept oder die Grundidee erstmal geklaut haben, aber ich war halt der Erste, der gesagt hat,
der gefragt hat.
Können wir da was machen, der gefragt hat.
Warum hast du einen Quatschclub gemacht?
War das halt sehr miteinander.
Warum hast du nicht einen Quatschclub aufgemacht?
War tatsächlich ein Gedanke, wollten sie nicht. Sie wollten den Quatschclub in Berlin haben. Also
weil
war
jetzt ein Gedanke. Ja. Die Stationen.
Ja, aber ne? Damals war es eben noch anders, da war das noch viel präsenter im Fernsehen und da war es wohl eher, wenn ich in Hannover einen gemacht hätte, hätte ich halt das Label gehabt, aber nicht so gefüllt, wie sie es wollen, dann hätten sie auch das Programm machen müssen. Hm. Denn ich bin inhaltlich anders als der Quatschclub. Ich bin nicht so sehr an Stand-Up-Comedy pur, sondern ich orientiere mich eher an dem, was ganz früher die Schmidt-Mitternachtsshow in Hamburg gemacht hat und die war unfassbar bunt, sehr, sehr breit aufgestellt, also so Varieté, Comedy, Kabarett, Musik, Poetry, da passt alles rein, was halt irgendwie speziell ist, unterhaltsam ist, lustig ist, gut ist.
Okay. Quatschclub, da moderierst du. Ich war einmal im Quatschclub, tatsächlich in Berlin auch, und ich wusste das nicht und habe es dann bereut, dass ich an dem Tag da war, weil ich glaube, dann eine Vorstellung davor oder danach hättest du moderiert.
Ach, wie schade.
Ja, das hat sich dann gerade so gegeben. Es sind zwei lustige Gegebenheiten. Du hättest auch fast gespielt an meiner Hochzeit. Ich habe erfahren, dass meine Schwiegerleute dich versucht haben zu engagieren für meine Hochzeit vor 2011, ja? weil die dich auf einer anderen Veranstaltung mal. Aber du hattest keine Zeit. Also du hattest da schon anderes, du hattest da schon eine Buchung und deswegen klappte das leider damals nicht. Und
was für ein lustiger, schräger Gedanke. Das ist ja absolut irre.
Weil, du
wärst wahrscheinlich irritiert gewesen.
Nein, weil ich. Aber das wussten die wiederum nicht, dass ich dich aus Halligalli kenne und dass du auch für mich dafür verantwortlich. Ich hatte zum Beispiel. Das ist deine Schuld, dass ich zur Konfirmation als einziger mit einem zinnoberroten Sakko unterwegs war. Ja. Weil ich wollte das nicht, ich wollte nicht so ausschauen wie so ein Beamter quasi. Und er hat gesagt, wenn die mich in den Sakko reinzwängen, dann suche ich mir die Farbe raus. Und ich wollte blau, das gab's, hat kein Mensch, hat also bei keinem Ausstatter hast du ein blaues Sakko gefunden. Ja, weil das so, glaube ich, dein erstes oder so war. Und dann rot, darauf konnte sich auch meine Mutter einlassen.
Ja, das leuchtend blaue Sakko war ja noch sehr schlicht. Also das war ja noch ein sehr blindes Sakko. Und also das war aber wirklich ein Blau-Blau. Also das war so richtig blau-blau.
Ja, wie der Pool quasi. Ja. Hat sich vor den Pool gestellt, hat man den nicht mehr gesehen. Und ich hatte dann ein rotes und das wussten die nicht, aber die wollten dich engagieren, du hattest keine Zeit, weil die hatten dich auf einer anderen, aber auch privaten Veranstaltung gesehen. Da hast du, glaube ich, ja, also auch gezaubert und das, da haben. In Anfang haben die sich eingemacht vor Lachen, ja. Das war so lustig, ja. Und ja, das kann ich mir vorstellen, dass das lustig war. Und schade, dass es nicht geklappt hat. Da hätte ich mich sehr darüber gefreut, ja. Es war dann jemand anders da, aber da hätte ich dich bevorzugt. Sag mal so, ja.
Hätten wir uns schon kennengelernt. Das wäre ja eine Weile her gewesen, ja.
Ja, aber ich hatte jetzt da weitere Möglichkeiten. So ist ja nicht.
Sehr schön.
Was magst du heute?
Ich, ja.
Außer mit mir gerade sprechen.
Corona und Krieg. Also nicht, dass wir gerade sprechen. Nee, aber es ist natürlich ein bisschen schwierig. Wir müssen den Club am Leben erhalten und gucken, wie wir einfach immer noch durch diese Zeit kommen, weil es ist im Moment kaum Publikum da und es ist viel, viel Geacker, um, ich sag mal, sichtbar zu bleiben im Moment. Denn es ist tatsächlich eine schwierige Szene, wenn Publikum sich sagt, na, ich gehe mal lieber nicht aus und Corona und Krieg ist mir alles ein bisschen zu viel auf einmal. Mhm. Das spüren wir natürlich.
Ja.
Und das wird auch noch eine Weile halten. Also was mache ich heute? Ich sehe zu, dass wir schöne Veranstaltungen im Herbst haben und jetzt ab und zu noch mal welche anbieten, damit irgendwie was passiert. Aber ich fahre halt in Spagat auf Soloshows spielen und veranstalten, weil ich mal dachte, es ist eine ganz gute Idee, nicht nur Künstler zu sein, sondern noch was anderes als Standbein zu haben. Das Risiko ist so groß. Und jetzt ist Veranstalter und Künstler halt wirklich Arbeit. Also ich habe durchaus dran zu ackern, dass das alles funktioniert.
Okay. Es war mir eine Freude.
Ich mache das aber auch gerne. Ach so, ich muss also eh das so ein frustrierender Schluss wird. Also ich habe da aber Spaß dran, das ist auch gut. Also es ist eine tolle Solidarität entstanden. Das ist bei mir immer noch sehr optimistisch, dass wir da auch wieder zurückkommen und der ganz große Run auf die Kultur dann stattfindet, wenn eben die Probleme wieder gelöst sind.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist doch auch, dass man einfach davon auch weiter leben kann. Ich meine, du hattest jetzt schon viele Stationen machen können, aber
Ja.
ist ja nicht so, dass man nur weil man mal zwischendurch zum Beispiel durchs Fernsehen richtig gut verdient hat, dass das noch alles da ist. Also das ist ja, glaube ich, auch die Naivität des Publikums ein kleines bisschen. Das sind ja alles Künstler, die müssen
Ja.
ja schwimmen in Geld, weil der
Vergiss
Konzert.
es. Ja, das ist tatsächlich. Ich habe letztendlich Glück gehabt, dass ich dieses Halligalli und diese ganzen Fernsehgeschichten hatte, weil ich dadurch auch ganz gute Gala-Jobs hatte und Moderationen für Industrie, die gut bezahlt waren. Es gab damals auch noch Roadshows und solche Geschichten und habe damit immer ganz gut gewirtschaftet. Also habe das ganz gut zurückgelegt und das ist natürlich jetzt ganz praktisch, dass ich da nicht Angst haben muss. Also das ist ganz schön. Bin nicht reich, aber bin zumindest dann so abgesichert.
Ja, aber reich an Glück.
Das auf jeden Fall. Also ich finde viel Motivation. Also weiß ich, wir haben jetzt so viel mit Leuten zu tun gehabt innerhalb von Hannover, wo wir zusammen was gegen die Krise gemacht haben, wo wir einfach solidarisch waren, wo wir über den Tellerrand geguckt haben, wo wir nicht gesagt haben, Konkurrenztheater, sondern wo wir miteinander Projekte gemacht haben, wie großes Autokino-Event, wie gemeinsame Bühne aufgemacht mit 600 Plätzen und mit Unterstützung der Stadt und mehreren Theatern, damit kleinere Theater in dem großen Haus spielen können, mit dann eben 150 Leuten und Abstand. Also da ist einfach sehr, sehr viel passiert und politisch auch sehr viel passiert, wo wir sehr aktiv waren. Und das wird auch bleiben, dass wir da einfach ein anderes Miteinander haben. Und das ist wieder sehr wertvoll. Also ich sehe mich da schon auch sehr als so eine Mischung aus Veranstalter und Künstler, Moderator und irgendwie moderat auch im Sinne von Zusammenbringer.
Super. Es war mir ein Fest. Es war eine große Freude, mit dir zu sprechen.
Vielen
Äh,
Dank,
ha
das
hab
hat
mir
Spaß
wieder
gemacht.
einen meiner Fernsehhelden eingeladen. Das freut mich immer ganz besonders. Und ja, alles Gute und bis die Tage.
Alex, danke dir und alles Gute bis die Tage. Machen wir so. Ja, ciao.
So, genug gequatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retrokosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Amazon Music, Audio Now, Spotify und Apple Music. Alle Folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de. Bis bald.
Von Hintertupfingen bis Winsenlohe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.